Preis den Namen Jesus. Amen. Wir freuen uns, dass wir hier da an dem Kraftort sind. Leute, Kraft. Wieso dankbar, dass wir den Pfingstgottesdienst mit euch zusammen feiern. Das ist tatsächlich eine Auszeichnung. Gott ist Kraft. Er ist da. Ich sage es für mich immer so: Der Vater ist Liebe, weil seine Liebe von Anfang an da war. Der Sohn ist das Leben, weil das wir ohne ihn nicht hätten. Und der Heilige Geist ist die Kraft, die da ist. Und der Paulus grüßt die Gemeinde am Schluss vom 2. Korintherbrief und sagt: Die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist Kraft. Und wenn wir. Ein Kraftort ist nicht einfach ein Kraftort, weil der Kirche heisst. Sondern eine Kraft ist ein Kraftort, weil ihr da seid und euch beteiligt, euch im Geist miteinander verbindet, dass wir da sein dürfen, dass wir die Heiligen erleben. Und ich lade euch auch jetzt schon ein, nach dem Gottesdienst nicht einfach mit euren Beschwerden heimzugehen. Und wenn ihr Mühe habt, Gott zu loben, wenn ihr sagt, ich habe zwar jetzt die Gabe von der Geheimsprache von Gott bekommen, letztes Mal, wo wir am Pfingsten für euch betet haben, aber es stockelt, dann komm wieder dafür. Das ist etwas, wo man drin hineinkommen kann. Das kann ihm Gott öffnen. Und wir sind Brüder und Schwestern, die uns einander helfen können. Aber eins ist sicher: Es ist ein Ort der Kraft. Und wenn ihr nicht zulässt, dass die Kraft an euch wirken kann, zur Gesundheit, dann ist das Konservendienst, was wir da vorne machen. Jeder nimmt sein Büchschen heim und nimmt so viel wieder raus. Nein, das ist Quatsch. Die Gemeinde lebt, indem sie auf Gott vertraut und jeden Sonntag fragt: Herr, wo bist du bereit einzugreifen? Wo willst du helfen? Eins ist aber ganz sicher: Er greift ein. Amen. Jesus lebt, Jesus rettet und Jesus siegt. Wir haben, ich habe wieder einen neuen Infobrief geschrieben zum Thema Gebet. Und ich kann euch sagen, das ist eigentlich auch ein Ursprung gewesen nach dem Pfingstgottesdienst, wo ich da war. Ich meine, ich muss jetzt auch mal etwas machen über das Gebet. Und ich habe ihn verschickt, all die, die ein E-Mail bei mir hinterlassen haben, aber ich habe auch ein paar hinten aufgelegt, die ich gerne mitnehmen darf. Und es ist wirklich so, Gebet ist ein Zugang, den wir zu Gott haben können. Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Es geht nicht das Gebet. Und ich habe da drei Sachen rausgenommen. Und das erste ist das Gebet, unsere stille Zeit. Was ist das eigentlich? Wenn sie im Bett stattfindet, ist sie zu still, das weiß ich. Und dann gibt es ein zweites, das ich aufgenommen habe. Es ist das sogenannte Stoßgebet. Das ist überhaupt nicht zu verachten. Das ist Ausrichtungsgebet, das Stoßgebet. Ich habe da Ihnen ein Beispiel geschrieben, wenn ein Kind ins Büro vom Vati stürmt und sagt: Vati, es ist etwas passiert. Das ist ein Stoßgebet. Er sagt überhaupt nicht, was los ist. Und das ist unser Vater, den dürfen wir haben. Und dann gibt es auch das dritte Gebet, das mir schon seit Jahren unheimlich viel geholfen hat, ist das immerwährende Gebet. Etwas, wo die Leute fast Angst haben, wenn der Paulus sagt: Betet alle Zeit, ja, alle Zeit, hey. Aber nehmen Sie es mit, es ist ein Einstieg. Und das hat dazu geführt, also die Pfingstpredigt hat dazu geführt, dass ich diesen Brief geschrieben habe. Und dieser Brief hat dazu geführt, dass ich auch noch eine Predigt über das Ganze geschrieben bin. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber auch über das Thema Gebet, wo ich einfach eine Anleitung aus der Bibel herausgenommen, wie wir vor Gott treten können. Und das ist etwas ganz Interessantes. Und jetzt werden wir uns erst am 29. August wieder sehen. Aber ihr habt Geduld, ich weiß. Ihr habt ja auch Ferien. Also Annette, ich bitte dich, nimm uns noch mit rein in das Erlebnis vom letzten Freitag.
Vor längerer Zeit habe ich einen älteren Mann angesprochen. Und er hat einen Zettel aus seiner Jacke rausgezogen und hat gesagt: Ich wollte Ihnen zeigen, was ich gerade vorher im Café aufgeschrieben habe. Und auf dem Zettel ist in alter Schrift gestanden: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich sage euch: Bekenntnisse haben Kraft. Wenn ihr ein gutes Bekenntnis über euch aussprecht oder über jemanden, den ihr kennt, das hat Kraft. Vergesst nie, wir brauchen die Bekenntnisse. Wir haben viele Lieder gesungen mit Bekenntnis. Amen, ja. Und das tut so gut. Oder es steht im Römerbrief: Denn ich bin gewiss. dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten noch Fürstentümer mich können scheiden von Gottes Liebe. Und das ist etwas, wo ich so oft sage, bevor ich auf die Straße gehe am Freitag, es kann mich nichts scheiden von Gottes Liebe. Wir haben einen sehr guten Einsatz am Freitag und ich erzähle euch nur von höchstens 2 oder 3. Wir haben ein Bild mitgebracht und wir sehen im Hintergrund sitzen 2 Männer, da sieht man nur den einen, aber das ist unser erstes Gespräch gewesen. Sind 2 Männer aus Tibet. Und wo sie Gottes Wort gehört haben, habe ich gemerkt, dass Gott wie ein Lichtstrahl in ihre Herzen. Und beide Männer haben betet, Jesus, komm in mein Herz. Und das ganze Gebet durch. Und während wir im Gebet sind, spricht uns der Mann mit den Zeitungen auch einfach zwischendrin und will etwas von uns. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du einen Moment Zeit hast, dann, wenn wir da fertig sind, dann kommen wir zu dir. Unser Erstaunliche ist passiert, er hat gewartet, schön geduldig, bis wir fertig gewesen sind. Und eigentlich hätte er nur Geld wollen. Er hat Zeitungen unterm Arm, das sind Gratis-Zeitungen. Aber immerhin, er hat sie genommen und hat sie wollen verkaufen.
20 Minuten.
Nicht schlecht. Dann habe ich gesagt, ja, los, bevor wir da etwas dir geben, wir sind unterwegs und fragen die Leute, ob ihnen schon mal jemand gesagt hat, dass Gott sie liebt. Und er hat gesagt, oh, das ist ja super, nimmt euch den Zettel aus der Hand, steckt ihn ein und wartet, bis wir ihm etwas geben. Dann haben wir gedacht, ja nein, so geht's. Okay. Dann Sonja, die mit mir unterwegs war, man sieht sie da auf dem Bild, hat gesagt, ja, ich höre, also du redest ja normal nicht Schweizerdeutsch, dann sagt er, nein, Italienisch. Und wir haben das auch auf Italienisch. Und das hat ihm das Herz aufgetan, seine Muttersprache. Und dann hat er gesagt, okay. Und er hat es genommen und hat angefangen zu beten. Und so langsam, dass ich nicht sicher war, kann er lesen? Oder sieht er es vielleicht nicht richtig? Und dann, Sonja, obwohl sie nicht Italienisch kann, hat mit ihm eigentlich Italienisch betet und plötzlich ist es gekommen. Er hat das Gebet genommen in sein Herz und wo wir Amen gesagt haben, hat er so erfreut, er hat ganz vergessen, dass er eigentlich Geld wird. Aber ich habe gewusst, ich habe 5 Stutz dabei und ich werde ihm die geben, auch ohne Zeitung. Und ich habe ihm das Geld gegeben und er hat gesagt, weißt du, ich wünsche mir eigentlich schon lange mal können wieder einen Hamburger zum Kaufen. Und hat das Geld von Herzen genommen, aber es war nicht mehr das Wichtigste gewesen, weil er hat gemerkt, jemand ist da, der größer ist als alles, was er sich hätte je können denken, als was er überhaupt erwartet hat von uns. Also Gott übertrifft unsere Erwartungen bei weitem. Wir haben noch jemand hat Halleluja gesagt, das ist ganz gut. Wir haben noch 3 Leute angesprochen, Moslems. 2 von ihnen haben sehr gut zugelassen. Der eine hat mit Babbel übersetzt in seinem Handy, keine Interesse an Gott. Aber die 2 entscheidet sich für Jesus. Und wo er das merkt, dass die Atmosphäre sich verändert, kommt er zu uns. Und ich frage ihn, willst du nicht auch beten? Und er betet. Und ich sage Halleluja. Dann schaut er mich an und sagt, kannst du mir sagen, was Halleluja bedeutet? Und ich habe ihm gesagt, es heißt Gott loben. Und er hat gesagt, das ist ja wunderbar, ein Wort, Halleluja.
Danke vielmals. Gott ist in unserer Zeit dran. Er ist dran und will auch die Schweiz wecken. Und jetzt ist es so, wo haben wir unseren Platz als Gemeinde und als Einzelperson? Da stellt sich natürlich die Frage. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Ich habe erstaunlicherweise im Internet gefunden, dass ihr letzte Woche so richtig einen feurigen Prediger da gehabt. Und der hat euch von einer grossen Stadt erzählt. Wisst ihr noch von welcher? Colonia. Ja. Ist das so schnell weg bei euch? Nein, das ist Ninive. Ihr werdet staunen, wir werden heute auch in eine Stadt reinkommen, aber ich verrate noch nicht in welche. Aber es ist wirklich cool. Cool, lasst das in euch wirken. Das sind Signale aus Gottes Gegenwart, oder? Amen. Wir werden heute eine Frau kennenlernen mit dem Mut für Entscheidendes. Es ist eine suchende Frau, aber es ist auch eine verlorene. Es ist eine Prostituierte. In meinen jungen Jahren habe ich 1,5 Jahre in St. Pauli geschafft, im Milieu, bei der Heilsarmee, um Menschen auf Christus hinzuweisen. Dort habe ich übrigens auch meine Frau kennengelernt. Wir haben Leute eingeladen in unsere Coffeebar, das war so ein Gottesdienst, wo bis 100 Leute zusammengekommen sind. Hauptsächlich Gescheiterte, Mörder, Diebe, ehemalige Söldner und auch Prostituierte. Wir haben an dem Ort, in dieser Coffeebar, erlebt, dass Gott in Leute eingreift und ihr Leben ganz neu macht. Vor allem ist mir das Beispiel von einem Söldner so vor Augen, der früher Leute verschossen hat für Geld im Ausland und so ein zerbrochenes Herz gehabt und dann erkannt hat, dass Jesus Christus sein Leben neu macht. Das war Hammer. Das hat uns immer wieder aufgerichtet, wenn Gott so eingegriffen hat. Aber dann haben wir auch Prostituierte gehabt, bei uns in der Coffeebar. Das war immer so eine traurige Sache gewesen. Frauen, die sich verkaufen an Männer, die ihre sexuelle Not verrichten und dann einfach wieder wegschicken. Und ein Zeugnis von einer jungen Frau, die noch nicht 20 war, ist mir so richtig unter die Haut gegangen, Melanie. Noch nicht 20 Jahre alt, sagt mir ihr Lebenszeugnis und sagt: Weißt du, Matthias, ich fühle mich wie eine Gockibüchse. Aufgerupft, leer gesoffen und weggeschmissen. Aufgerupft, leer gesoffen und weggeschmissen. Die Bibel macht sehr deutlich, dass sexuelle Ausschweifungen eine schwere Sünde sind. Der Volksmund sagt zwar, Sünde ist Sünde, aber stimmt das? Der Paulus ruft im, muss ich aufpassen, dass ich den richtigen Brief sage, der Paulus ruft im Korintherbrief, flieht der Hurerei, denn alle Sünde, die ein Mensch tut, geschieht außerhalb des Leibes. Ein Mensch aber, der Hurerei treibt, der versündigt sich an seinem eigenen Leib. Wenn wir den Text mal miteinander anschauen. Dort heißt es, flieht der Hurerei. Alle Sünde, die ein Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Das sind ganz klare Sätze, wo in unserer heutigen Zeit fast untergehen, wo alles erlaubt ist. Und wenn man mit 15 noch nicht mit jemandem Nest war, hat man schon fast einen Komplex. In dieser Zeit leben wir. Das ist eine ganz schlimme Sache, die in unserer Gesellschaft immer mehr durchdringt. Aber es gibt noch einen anderen Moment. Es gibt die sexuelle Hurerei und es gibt auch eine geistliche Hurerei. Ich werde das einfach am Anfang mal ganz deutlich sagen, es ist eine geistliche Hurerei. Und das sind Menschen, die zum Lieb Christus gehören, zum reinen Lieb Jesus Christus. Und sie haben sich die Hand hineinlesen, alle Monate mal. Wünschelrutengänger sind. Und ich kann euch sagen, ich bin in Gemeinden gewesen, wo im Leitungsteam erwachsene Männer gewesen sind, die gesagt haben, das sei eine Gabe Gottes. Und dann mit der Wünschelrute sind sie durchs Land gegangen. Es ist genau das, wo geistliche Hurerei passiert, wenn Menschen ein Horoskop lesen und sagen, ja, das macht ja nichts. Leute, Gott ist ein heiliger Gott, ein lebendiges Feuer. Wissen Sie, was passiert wäre, wenn ihr im alten Israel ein Horoskop gelesen hättet? Gesteinigt worden. Wir erleben heute am Lieb Jesus so viel geistliche Hurerei, dass wir uns nicht wundern müssen, dass viele Gemeinden so geschwächt sind. Bis ins Leitungsteam hinein. Ich habe heute keine Zeit, um über das Thema zu reden. Und ich wollte das gerade auf die Seite legen. Aber ich wollte euch zeigen, dass Hurerei nicht nur im sexuellen Gebiet passiert und wir jetzt als Christen sagen, oh, da habe ich jetzt gar keine Mühe. Vielleicht haben wir ja Mühe damit. Aber es ist oft so, dass ich erlebe in der Gemeinde, dass uns dann aus der Gemeinde rausstoßt. Ja, die Bösen. Wo wir in St. Pauli sind, haben wir sogar gesehen, Gemeindeausflüge, die im Garcho sind, christliche Gemeinden, wo sind nach St. Pauli gefahren, ins Milieu zum Zündmal zeigen. So gestört. Dabei geht es um uns, dass wir uns heiligen vor Gott. Eine suchende, jetzt habe ich schon fast zu weit gebeten, eine suchende, verlorene Frau, um wer geht es? Jetzt habt ihr es schon gesehen. Ich Rahab und auf Jericho. Im Hebräerbrief steht, durch den Glauben kam, die Bibel ist so echt, heisst nicht einfach, durch den Glauben kam Rahab, sondern kam die Hure Rahab mit den Ungehorsamen, nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatten. Schauen wir mal in die Geschichte im Überblick, dass ich das, was ich nachher will erklären, sehr deutlich kann überbringen. Rahab hat in Jericho gewohnt und Jericho war eine Stadt der Jebusiter, die eine starke Ringmauer um sich herum hatte. Es war ein heidnisvolles Volk und es war Israel im Weg bei der Einnahme vom verheißenen Land. In dieser grossen Stadt hat Rahab gewohnt, eine Hure, und sie hat ihr Haus in den Mauerkronen oben gehabt. Und das ist nicht sehr geschickt für den Krieg, wenn man draußen in der Stadtmauer sein Haus hat. Ihr könnt euch vorstellen, wieso. Das sind die Ersten, die getroffen werden. Aber in dem Beruf, den sie hatte, hat sie sich keinen City-Launch leisten können, der irgendwo in der Stadt geschützt war, sondern sie war aussen. Dort, wo es passiert, wenn Krieg passiert, sind das die ersten Sachen, die Feuer viel verwünscht und kaputt gemacht werden. Und die Jebusiter, Jericho hat sich gerüstet, weil sie gewusst haben, die Israeliter kommen. Sie sind im Anmarsch. Es waren nicht nur 15 Leute, sondern es war ein Volk, das Millionen betroffen hat. Und die sind durchs Land zugezogen und man hat von ihnen gewusst, Gerüchte sind vorangegangen, das Rote Meer hat sich geteilt. Mächtige Völker, die sich in den Weg gestellt haben, sind einfach übergangen worden. Also es war eine gewisse Ehrfurcht da für Israel. Und mit alles da, dass ja niemand von den Israeliten ins Land oder besser gesagt in die Stadt hineinkommt. Und doch eines Tages sind plötzlich zwei Kundschafter in der Stadt Jericho gewesen und haben sie auskundschaftet. Ist natürlich blöd als Israelit, als Nomad, in eine Stadt hineinzukommen. Das ist wie, wenn man aus dem Bündner Oberland nach Zürich runterkommt. Ihr versteht, was ich meine. Es ist einfach ein gewisser Stallgeruch, der anders ist, als wenn man in der grossen City ist. Und die sind aufgefallen, die zwei Kundschaften. Und in der Stadt, eben so in den Gässchen, ist plötzlich die Hure Rahab gewesen und gesagt, oh, das sind Kundschaften, die sind von Israel. Und sie ist auf sie zu. Sie ist als Frau auf die Männer zu und hat sie genötigt, komm zu mir rein. Ich will wissen, was mit dem Gott ist. Auch sie hat gehört von dem Gott. Und wo sie in der Wohnung sind, hat sie sie ausgefragt, in ihrer Stadtwohnung, hat sie sie ausgefragt, wer es ist. Aber auch der König hat mitbekommen, dass zwei fremde Fötzle in der Stadt umeinander neuseln. Und er hat seine Soldaten losgeschickt und gesagt, die müssen wir dingfest machen. Und das sind nicht sehr freundliche Leute wie heute Schweizer Militär, sondern sie sind wirklich rausgestürmt und haben Beizen Türen aufgestoßen, Leute gesucht, haben Marktplätze abgesucht, sind in Häuser eingedrungen und auf der Suche nach diesen zwei Kundschaften. Rahab hat das geahnt. Und wo sie gehört hat, dass in ihrer Gasse Tumult entsteht, hat sie gewusst, was sie machen muss. Sie hat die zwei Männer unter eigener Lebensgefahr auf dem Dach oben versteckt. Sie haben Schilf, Matten oder Schilfstängel über ihnen hineingelegt und sie sind gut versteckt. Sie ist kaum ist das passiert, wird unten schon ihre Türen eintrampelt und die Soldaten, die hineinkommen, schüpfen Rahab auf die Seite, weil sie ist ja nur eine Hure. Das war kein Edelberuf. Das hat sie gewusst, dass sie Hure ist. Die Soldaten haben das gewusst. Das haben alle gewusst. Also weg. Und sie haben das ganze Haus auf den Kopf gedreht und haben niemanden gefunden und sind wieder abgezogen. Und dann ist in der Geschichte so, dass Rahab die zwei Kundschafter hat können, weil sie in der Stadtmauer gewohnt hat, mit einem roten Seil runterlassen und sie sind gerettet worden. Aber nicht nur das. Auch wo Jericho eingenommen worden ist, sind die zwei Männer gegangen und haben Rahab befreit, eigentlich aus ihrer Not, und sie ist gerettet gewesen. Das ist so mal im Abriss die Geschichte. Von der Rahab Wissen wir daran habe, ist ein Mensch gsi, wo, wie ich das gesagt habe, in eigentlich einen schweren Sünd gelebt hat. Umso erstaunlicher ist es, dass Gott jetzt gerade so einen unwürdigen Mensch aussucht. Da hätte es doch noch ganz andere gegeben in der Stadt, oder? Da hätte es so viele andere Leute gegeben. Nein, Gott öffnet so einer unwürdigen Person ihr Herz. Das ist die Liebe Gottes. Und das ist etwas, was heute mit euch mitgeht. Gott liebt dich. Und wenn du denkst, du bist die Letzte und das Letzte überhaupt auf der Welt und niemand lebt in so einer Finsternis wie du, dann gilt dir jetzt die Zusage aus Gottes Wort. Ich bin die Liebe, sagt Gott. Ich liebe dich. Gottes Liebe ist nicht wählerisch, sondern Gott hat dich erwählt und er will dir begegnen. Das ist ganz wichtig. Und in Gottes Liebe bist du immer gerufen, egal in welcher Situation du bist. Wir sehen auf das, was ich einfach unseren Bibelwissenschaftler unter uns weiter sagen, wir sehen da eine Frau, die Gott gerettet hat, die die Urgroßmutter vom König David geworden ist und somit in die Heilslinie von unserem Herr Jesus Christus eingebaut worden ist. Die Wertschätzung. He? Einfach, so einfach so. Klingt aber dran, es tut mir so wichtig. Matthäus 1, Verse 3 bis 6, könnt ihr mal dort nachlesen. Wir sehen da aber eine Frau, die es wissen will. Sie war ein Mensch, der in Jericho gelebt hat und mit ihrem Leben nicht glücklich war. Sie ist aber auch mit dem Götzendienst, der in Jericho sehr hochgestellt war, nicht zufrieden gewesen. Das hat sie alles nicht angesprochen in ihrem Herz. Sie hat eine Sehnsucht nach Gott und das hat Gott gesehen. Aber sie hat eben keine frommen Eltern gehabt, wo ihr können den lebendigen Gott vorstellen. Sie hat auch keine gläubigen Freunde gehabt. Es hat keine Bibelgruppe gegeben in Jericho. Sie hat auch keine liebe Sonntagsschullehrerin gehabt, wo ihr gesagt hat, Gott ist Liebe. Gott ist der Schöpfer. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Gott ist für dich da. Das hat sie alles nicht gehabt. Ich möchte euch das mal einfach vergegenwärtigen. Aber was sie gehabt hat, ist der Stadtbrunnen. Die grossen Städte hatten mehr als einen Stadtbrunnen gehabt. Aber dort am Stadtbrunnen hat sie von den Frauen, von den anderen Frauen erfahren, was ihre Männer für Geschichten erzählt haben, wenn sie zusammen gegessen haben. Und sie haben erzählt von dem grossen Gott, der Wunder tut. Sie haben erzählt von dem Gott, der ein Volk erwählt hat, der aus Ägypten können ausmarschieren konnte. Das gibt es ja gar nicht. Und das hat das Herz von der Rahab bereicht und hat in ihr etwas geweckt, wo man sagen kann, es ist Glaube. Sie hat gehört von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Generationengott. Der lebt ja immer noch. Also, das ist der Lebendige. Dem hat sie ihr Herz aufgetan. Sie hat noch keine Vorstellung gehabt, was Ethik ist und was Moral ist. Aber das ist ja gar nicht wichtig. Sie hat sich das Herz öffnen für den lebendigen Gott. Was da passiert, ist Glauben. Das kann auch dir passieren, wenn du Gottes Wort liest, wenn du heute da bist, dass Gott in dir Glauben weckt und dass du dein Wissen mit Gottes Wort kannst verbinden und erlebst, wie Gottes Geist persönlich zu dir redet. Das nennt man Gottesmoment. Vielleicht ist der heute schon durch, vielleicht ist der durch den Worship gewesen, vielleicht ist der durch die Lesung da gewesen. Vielleicht hast du dort einen Gottmoment schon gehabt. Aber mach deinen Schirm auf. Sei bereit. Gott kann in dein Herz hineinrennen. Nachdem die Suchtrupps vom Königshaus verloren haben, lesen wir Folgendes. Ich lese jetzt schon mal von Vers 8 an. Bevor sich Männer zum Schlafen gelegt haben, stieg sie hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Shihon und Och, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Und jetzt kommt eine ganz interessante Aussage, wo der Rahab eine Erkenntnis ausdrückt, wo man ihren Herzensverstand schon erkennt. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Sie ist ein Mensch, der es genau erfahren wollte. Sie hat das erlebt, dass sie das verstanden hat, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Und dass Gott eine Geschichte hat mit dem Volk, das kommt. Und dass es auch für sie wichtig ist, wenn sie überleben will. Und wenn sie wirklich Gott will kennenlernen, muss sie zu dem Gott durchdringen. Denn Gott, der Herr, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Sie war auch eine Frau, die mutig Entscheidungen getroffen hat. Die erste Entscheidung hat sie getroffen, wo sie die Kundschafter genötigt hat, in ihr Haus zu nehmen. Das war eine Entscheidung. Also wenn ihr auf der Straße einen Pendler seht und euch entscheidet, den Heiz zu nehmen, dann wisst ihr, was geschlagen hat. Dann ist etwas anderes. Sie hat sich entschieden, die zwei Männer zu sich heimzunehmen, zu sich in die Wohnung zu nehmen. Jetzt hat sie können Kundschaften ausfragen. Sie hat etwas riskiert, damit sie hat können von Gott erfahren. Dort hat sie ihr Herz geöffnet. Zweitens, sie hat sich entschieden, ihr Leben einzusetzen. Hey, ich bin hinter drei. Sie hat sich entschieden, ihr Leben einzusetzen. Das ist eine ganz wichtige Sache, wo man nicht davon unterschätzen darf, was sie sich da geleistet hat. Sie hat die Leute nicht nur versteckt, sondern sie hat sein Leben riskiert. Wenn man sie verwünscht hätte, die wäre noch, bevor sie es Bab gesagt hat, wäre sie tot gewesen. Sie hat ihr Leben eingesetzt, für die Männer aufs Spiel gesetzt, dass sie überleben. Sie war bereit, Gott zu vertrauen und alles von ihm zu erwarten. Sie war bereit und hat die Männer wieder in Freiheit gelassen, an einem roten Seil. Sie hat sie nicht nur in Freiheit gelassen, sie hat ihnen sogar noch strategische Tipps mitgegeben. Wissen die welche? Sie hat gesagt, du, versteckt euch erst 3 Tage in den Bergen oben, dann werden die Soldaten aufhören, euch zu suchen, und dann könnt ihr zu eurem Volk weiterziehen. Also sie war eine recht intelligente Frau. Sie hat vorausgedacht, sie hat mitgedacht, sie hat schon mitgefiebert mit diesen 2 Kundschaften. Sie sind einfach gesagt, gönn jetzt. Sondern sie hat mitgefiebert, denen soll es gut gehen, die sollen am Ziel ankommen. So viel können wir von der suchenden Frau sagen. Aber bei all dem Positiven, wo wir jetzt über sie feststellen, dass sie sich entschieden, dass sie sich eingesetzt hat, dass sie ihr Leben riskiert hat, heisst das noch lange nicht, dass sie gerettet ist. Wenn du viel weißt über Gott und die Bibel studierst, vielleicht schon einmal durchgelesen hast, dann ist das gut, dass du dich informierst. Aber es heisst noch lange nicht, dass du gerettet bist. Es kann sein, dass du jemanden aus der Gemeindeleitung persönlich kennst. Mit ihm bist du schon dick gegessen. Aber das heisst noch lange nicht, dass du gerettet bist. Es kann sein, dass du fromme Freunde hast. Du gehst in einen Hauskreis. Aber das heisst auch noch lange nicht, dass du gerettet bist. Du gibst dein letztes Hemd für Leute, die nichts haben. Du wärst sogar bereit, dein Haus zu verkaufen, dass es denen besser geht. Aber das garantiert dir noch nicht, dass du gerettet bist. Sondern es braucht eine Entscheidung. Es braucht noch ganz bestimmte Sachen, wo du in deinem Leben einen Schritt gehst, wo mehr ist als nur Wissen und nur dabei sein. Und das ist etwas, wo wir jetzt im Punkt 3 werden anschauen. Sie hat ihre Entscheidung sichtbar gemacht. Bevor die Männer ihr Haus verloren haben oder sie über die Mauer runtergelassen worden sind, hat sie gesagt, liebe Männer, gebt mir eine Garantie, dass wenn ihr kommt, dass ich überlebe. Gebt mir eine Garantie. Die Männer haben gesagt, okay, schau, das rote Seil, an dem du uns runterlässt, wenn du das, ich glaube, ich habe da einen Text dazu, genau, wenn du das rote Seil ins Fenster knüpfst und das aus runterlässt und zu dir versammelst Vater, Mutter, Kind und so, dann ist dein Haus bewahrt. Aber alle, die zu dem Haus ausgehen, wo dein Haus den Schutzort verlassen, die stehen nicht unter unserem Schutz. Und dann heisst es da in Vers 21, es sei, wie ihr gesagt habt, und dann lasen wir, und ließ sie gehen, und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil sogleich ins Fenster. Sie knüpfte das rote Seil sogleich ins Fenster. Das Entscheidungsgeheimnis ist das rote Seil. Das Seil hat man ja immer dabei, oder? Das Seil ist sehr entscheidend für sie. Das rote Seil, sie hat nicht gewartet, bis sie die Staubwolke gesehen hat vom Volk Israel, wo die Stadt zugestimmt sind, sondern sie hat sofort hat sie ihre Rettung sichtbar gemacht und hat das Seil in Fenstersims geknüpft. Sie hat sich entschieden, ihre Entscheidung sichtbar zu machen. Ihr müsst euch das vorstellen, so, da bambelt so etwas aus dem Fenster raus, das hat doch recht zum Nachdenken für. Wir hören nachher noch mal wieder vor. Sie hat nicht gewartet, sondern hat es sofort gemacht. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Finale. Muss ich schauen, ob ich da. Ich habe ein bisschen durch mit meiner Folie, genau. Der Ereignis um die Rettung von der Rahab. Wenn wir dann sehen, dass das da draußen hängt, dann. Ich mache das mal so. Das ist Wochen da draussen gehangen, vor dem Fenster. Und jetzt kommen wir in die Situation, nach vielen Wochen kommt plötzlich das Volk Israel in die Stadtnähe. Und jetzt erleben wir in der Bibel etwas, wo die ganze Kriegsgeschichte und Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. Wir kommen nämlich zu der außergewöhnlichsten Eroberung von einer Stadt, die es überhaupt je in der Menschengeschichte gegeben hat. So wie das die Israeliten gemacht haben, gibt es das nie nicht anders mehr. Im Alten Testament, auch nicht im Neuen Testament. Oder irgendwo in der Weltgeschichte. Ich nehme euch mit in die Geschichte. Wo das Volk Israel gekommen ist, auf die Stadt zugekommen ist, sind einmal alle verschrocken und Soldaten sind auf dem Mauer gestanden. Und am ersten Tag ist Israel wirklich alle zusammen sind auf die Stadt zugelaufen und dann aber im sicheren Abstand sind sie einmal um die ganze Stadt herumgelaufen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie es ein Soldat auf der Mauer gegangen ist? Dann sind die, ohne etwas zu sagen, sind die zurück ins Lager. Dann stehst du als Soldat auf der Mauer, was machst du? Okay. Der zweite Tag von dieser Stadteinnahme. Das Volk Israel wieder und alle Soldaten auf die Mauer rauf. Und das Volk Israel schweigt, kein Wort. Wieder einmal ganz um die Stadt herum. Und zurück ins Lager, ohne das Wort zu sagen. Die Soldaten auf der Mauer, die haben da verhoben. Die haben gesagt, hey, hallo, findet ihr uns nicht? Was ist denn los mit euch? Wollt ihr euch ein Loch graben und Wasser mit Wasser füllen? Sie haben da von Witz machen. Und die Israeliten sind schweigend gewesen. Am dritten Tag, genau das Gleiche, wieder. Und jetzt mit der Zeit hat es natürlich schon ein bisschen Scouticum eingerichtet bei den Soldaten. Sie sind dort oben gekommen und gesagt, ja, kurz vor dem Tor machen sie wieder einen Bogen. Kannst nicht mal einen Stein berühren, sie laufen weit genug weg. Und am vierten Tag genau gleich. Am fünften Tag wieder einfach schweigend um und wieder ins Lager. Und am sechsten Tag wieder. Die Soldaten dort oben, die haben schon gar nicht mehr bewegt, wenn die Israeliten gekommen sind. Und dann ist der siebte Tag gekommen. Noch gar nichts passiert. Am siebten Tag, Israel macht sich auf, wieder einmal um die ganze Stadt. Ich erzähle das bewusst so lange, weil das ist für die Israeliten noch viel länger gegangen. Die sind da rum mit Kind und Kegel und und die auf dem Jebusiten und dachten, ja, jetzt gehen sie wieder zurück ins Lager. Nein. Am siebten Tag sind sie das zweite Mal umgezogen. Bei dieser Hitze. Dann haben die oben gedacht, vier haben sich verzählt. Nein, sie sind dann noch das dritte Mal um. Ein drittes Mal um. Und langsam hat es sich zum Gespräch gemacht in der Stadt. Und die Ersten sind auf die Mauer und haben oben runtergeschaut. Und haben das Gaudikum angeschaut. Und dann sind sie das vierte Mal. Und langsam ist aber auch eine Not gekommen. Was machen die? Was machen die? Ein fünftes Mal um die ganze Stadt, ohne ein Wort zu sagen. Ein sechstes Mal. Und dann, wo sie zum siebten Mal kommen und es wieder losgeht, ist plötzlich alles anders. Mark und Bein durchstoßen die Stöße in Posaunen und Trompeten, haben die ganze Stille zerstört. Es war brachial blechend und ein riesiger Krach. Das Volk Israel ist in Jubelgeschrei ausgebrochen und immer noch am Laufen. Die haben nicht angefangen, die haben nicht aufgehört. Das ist wie bei einer grossen Match-Demo von Fußball, wenn die ins richtige Stadion gehen. Und die haben gejubelt, die haben gerufen, Jehova, Yahweh, El Shaddai, und dann sind die gezogen und ein richtiger Mais. Und irgendeins, wir wissen nicht wann genau, irgendeins bei dem Rundumziehen fährt die Mauer an zu zittern. Die Stadtmauer fährt an zu zittern, fährt an zu wallen und dann bersten die ersten Säulen und die Bollwerke von diesen dicken Mauern brechen in sich zusammen. Nicht, weil die Blasen haben, wie die Letzten in ihre Trompeten. Auch nicht, weil sie falsch gesungen haben oder weil sie gejubelt haben. Gottes Kraft hat so im Josua verheißen. Es wird so passieren. Und sie sind nur gehorsam gewesen. Und Gott hat die Festung einbrechen lassen. Und ganz etwas Interessantes. Die ganze Ringmauer ist eingebrochen, aber ein Mauerteil ist stehen geblieben. Wo oben drin ein kleines Haus geklebt hat. Das war das Haus von der Rahab. Und ganz interessant, in den 1960er Jahren waren Ausgrabungen von Jericho. Und es ist wortwörtlich so aufgeschrieben von diesen Archäologen, dass sie gesagt haben, so ein Seich. Keine Mauer. Nichts steht von dieser Mauer. Nur an einem Ort steht noch etwas. In der Archäologie festgestellt. Werner Keller schreibt in seinem Buch, die Bibel hat doch recht, auf der Seite 159. Ich habe es extra nochmal nachgelesen. 159 schreibt er daran, dass ein Teil aus der Mauer, ein Ringturm mit einer inneren Treppe, wo oben eine Fläche hat, wo muss ein Haus drauf gestanden sein, stehen geblieben ist. Und das ist bezüglich von der Archäologie. Nur so ein kleiner Hinweis. Gott, das Wort ist verlässlich. Sie sind aber erbost gewesen, dass sie nichts anderes haben können rekonstruieren von dieser Mauer. Alles ist weg gewesen, flach. Haben wir in Gott mit Kraft? Amen. Auch das, was uns beschwert, wenn wir im Bekenntnis bleiben und wirklich auch die Reihenfolge einhalten, der Mensch ist Geist, hat eine Seele und lebt in einem Körper. Und wenn wir uns nicht die ganze Zeit von unserem Körper tyrannisieren oder von unserer Seele tyrannisieren, wenn wir sagen, ich bin Geist, ich befehle meiner Seele, ich befehle meinem Körper, dann merken wir schon das erste Mal, wie Gottes Kraft durch uns wirkt. Die Stadt ist überrannt worden, einzig das Haus mit dem roten Seil ist bewahrt geblieben. Das rote Seil, schauen wir es nochmal an. Ich glaube, ich komme jetzt gerade auf die richtige Folie. Ja. Das rote Seil ist aber ganz wichtig. Sie hat eine Entscheidung getroffen für das Volk Gottes. Sie hat eine Entscheidung getroffen für Gott. Und das ist ganz wichtig. Sie hat das rote Seil ins Fenster geknüpft. Und das ist sehr entscheidend. Sie hat ihren Glauben sichtbar gemacht. Sie hat nicht gedacht, was werden die Leute sagen, wenn dort ein rotes Seil hängt. Vielleicht hätten die Leute ja gesagt, Rab, hast du ein Problem? Bist du suizidgefährdet? Ja, wenn ein Seil hängt, musst du ja wirklich Angst haben. Sie hat das sofort gemacht. Sie hat nicht 3-4 Wochen oder sogar einen Monat gewartet, bis das endlich gekommen ist. Sondern sie hat sich sofort entschieden. Und das ist etwas ganz Gewaltiges, dass sie sagt, ich entscheide mich, ich mache meine Entscheidung sichtbar. Ich mache meine Entscheidung sichtbar. Und dann ist noch ganz interessant, wo die Mauer nachher eingestürzt ist, hat der Josua die Leute, die zwei Kundschafter losgeschickt. Josua hat die Frau hat von dem gehört und hat gesagt, so, jetzt gönnt. Dann hat der Mann gesagt, so, ihr habt das Land erkundet, jetzt geht in das Haus der Hure, führt die Frau von dort heraus mit allem, was sie hat, wie es ihr geschworen habt. Da gingen die Männer, die Kundschafter hinein und führten Rab heraus, samt ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Brüdern und alles, was sie im Haus hatte. Und ihr ganzes Geschlecht und brachte sie außerhalb des Lagers. Könnt ihr euch vorstellen, was Rahab an dem Tag angefangen hat, oder gerade nachher, wo die Kundschafter ihr Haus verloren haben, was sie in Bewegung gesetzt hat? Könnt ihr euch vorstellen, was sie gemacht hat in der Zeit bis zu der Stadteinnahme? Die Kundschafter sind kaum zum Haus raus gewesen, hat sie gewusst, ich gehe zum Papa, ich gehe zu meiner Mama. Sie ist in das Haus von ihren Eltern und gesagt, Vati, jetzt musst du einfach mal schweigen. Hock dich an den Tisch. Es gibt die Momente, kennen die. Vati, jetzt musst du einfach mal schweigen, hock am Platz. Ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Die Welt, wie du sie kennst, seit Geburt, wird vergehen. Die hat keinen Bestand. Wenn du gerettet werden willst, musst du in mein Haus kommen. Vati, ich sage dir das, es ist wichtig. Sie hat sie die ganze Geschichte erzählt. Vati, komm in mein Haus. Und das war damals nicht selbstverständlich, dass ein Vater mit der Tochter am Tisch gesessen ist. Es war nicht selbstverständlich, dass wenn sie so abgestürzt ist oder so einen Beruf ausgeführt, dass sie überhaupt noch über die Türschwelle gekommen ist. Aber das hat sie alles in Kauf genommen. Sie hat Schläge in Kauf genommen, alles, dass sie ihrem Vati sagen können, Vati, ich brauche dich. Ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich. Und am nächsten Tag ist sie zum ältesten Bruder gegangen. Er hat gesagt, hey, Bro, du bist immer mein Vorbild gewesen. Aber jetzt ist etwas passiert. Die Welt, wie du sie kennst, will keinen Bestand nach. Komm in mein Haus. Ich weiß, passt dir gar nicht in ein Hurenhaus zu kommen. Aber bitte, es geht nicht um das. Komm, bitte komm, ich will dich nicht verlieren. Und hat ihm die Geschichte erzählt. Am nächsten Tag geht sie zum nächsten Brütsch und zu den Schwestern, zu Verwandten, zu Bekannten, zu der besten Freundin und sagt, komm in mein Haus, komm in mein Haus. Ich bin sicher, dass einige Rahab abgewiesen haben. Das ist hart, vor allem wenn man in einer familiären Beziehung steht oder wenn man Freunde hat, wo man schon lange unterwegs ist. Das ist hart. Und die sind umgekommen. Aber es sind sehr viele das Angebot angenommen und sind gerettet worden. Das ist etwas vom Schönsten überhaupt und etwas vom Wichtigsten, was ich euch einfach mitgeben will. Wenn ihr Jesus Christus kennengelernt habt, wenn ihr gerettet seid, habt ihr eine Triebfeder in euch, das in der Familie weiterzusagen. Es ist einfach so. Das Schönste überhaupt, wenn Menschen aus der Familie gerettet werden, wenn keiner verloren hat. Ich weiß, es ist jetzt heftig, was ich sage, aber ich weiß auch, wie viel Leiden, dass ihre Männer, ihre Frauen, ihre Kinder und weiss nicht was. Leute, das ist einfach ein Anstoß am heutigen Tag, neu darüber nachzudenken. Mal eine Pizza spendieren oder einen Spaziergang machen, der überhaupt nicht geplant war. Irgendetwas in die Richtung. Eben, wenn jemand gerettet werden soll, gibst alles. Das rote Seil. Die Bedingung für die Rettung von der Rahab ist das rote Seil. Sonst wäre sie nicht gerettet worden, sonst wäre sie mit ihrer alten Welt wäre sie untergegangen. Die Bedingung, die heute ein Mensch hat, ist das Kreuz, um gerettet zu werden. Ich habe eins mitgebracht. Das andere ist jetzt auch verdeckt. Jesus Christus ist an diesem Kreuz oder an so einem Kreuz gestorben. Er hat sein Blut vergossen und es steht in der Bibel: Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und jetzt rein theologisch für die, die schon ein bisschen tiefer unterschaffen, das ist ein apodiktischer Satz. Ein apodiktischer Satz ist jedes Mal in der Bibel eine Aussage, die nicht zurückgenommen werden kann. Das ist einmal ausgesprochen und gilt für immer. Es ist ein apodiktischer Satz. Ohne Blutvergießen kann es keine Vergebung geben. Und das ist eigentlich jetzt so schön, dass man das kann verbinden kann. Dass das ein roter Strich war, hätte ja auch ein blauer sein. Aber Gott ist so genial, der denkt schon über Jahrhunderte und Jahrtausende. Er weiß, irgendwann wird mein Sohn Jesus Christus sein Blut an dem Kreuz geben. Er wird sein Leben geben und dann können wir auch bezeugen, in Jesus Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung von unseren Sünden nach dem Reichtum von seiner Gnade. Das ist Jesus. Jesus hat das schon vorauszeichnet in seiner Urgroßmutter, der Rahab, dass sie nur einen roten Strick hatte. Und Jesus Christus hat sein Blut für uns vergossen, dass wir rein werden von der Sünde. Verstehen wir das? Dass das für uns eine Einladung ist, wenn wir Jesus Christus noch nicht kennen. Wie Rahab zu sagen, ich interessiere mich nicht nur, sondern ich will mich auch entscheiden. Es gibt viele Leute, die haben ab und zu so einen Gott-Moment, wo sie denken, oder schlaflose Nacht, wo sie darüber nachdenken und genau wissen, ich habe mich noch nie für Jesus Christus entschieden. Die Gott-Momente, das sind Wirkkräfte vom Heiligen Geist, wo uns so eine vorlaufende Gnade erleben lassen, dass wir Ja sagen zu ihm. Die Gottmomente sind heilig. Es gibt viele Christen, die sich tagtäglich so einen Moment sehnen und ihn nur sehr spärlich erleben. Aber wenn du so einen Gottmoment erlebt hast, dann ist das nicht etwas, wo du einfach wegschießt. Das ist Gottes Gnade, dass er sich persönlich an dich wendet. Ich sage einfach folgendes Beispiel von der Rahab. Die Welt, wie wir sie jetzt kennen, mit allen Nöten, die sich auch aufbaut, wird vergehen. Aber Jesus Christus rettet. Jesus Christus rettet. Wenn er wiederkommt oder wenn du zu ihm gehst, weißt du, wenn du durch sein Blut gegangen bist, dass du gerettet bist. Und interessant ist, in allen anderen Religionen müssen Menschen Opfer bringen, dass sie irgendwie eine Erleuchtung oder weiterkommen. In allen Religionen müssen sie Opfer bringen, aber in Jesus, in der christlichen Religion, im Christentum, ist Gott der, der das Opfer bringt. Das ist ein riesiger Unterschied. Ihr könnt mir jetzt irgendeine Religion aufsagen. Ich könnte euch in jeder Religion irgendwie etwas sagen, was ihr machen müsst. Entweder müsst ihr fünfmal beten am Tag, oder ihr müsst einmal im Leben nach Mekka reisen, oder ihr müsst euch Persil rein meditieren, oder irgendetwas müsst ihr machen. Und das ist in Jesus Christus gemacht. Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha alles in Ordnung gemacht. Ohne Zutun. Und das ist eigentlich auch meine Einladung an dich heute Morgen. Wenn das dir ins Herz gesprochen ist, wenn du sagst, heute wie Rahab, ich will ein neues Leben mit, ich will ein Leben aus Gott, dann ist heute die Möglichkeit, das Gespräch mit der Anne und mit mir zu suchen und wir werden dir anhand der Bibel zeigen, wie du Jesus Christus hast kennenlernen. Und allen anderen werde ich am Schluss von der Predigt sagen, vergessen nicht eure Verwandten, vergessen nicht eure Lieben, vergessen sie nicht. Überlegt euch etwas Kreatives, was ihr könnt machen, dass ihr sie könnt erreichen. In dem Sinn wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Die Predigt ist fertig, die Botschaft geht weiter, das sind ihr. Gott segne euch. Amen.